Deutschlandfunk. Atelier neuer Musik.
Mit Verstand und Sinnlichkeit lautet der Titel der heutigen Sendung, in der wir anhand von Leben und Werk des Komponisten Stefan Polit den Auswirkungen der Globalisierung in der gegenwärtigen Musik nachgehen. Indem Elemente aus extrem verschiedenen Kulturen eine Symbiose eingehen, entstehen Formen, für die Begriffe wie transkulturelles oder interkulturelles Komponieren gebräuchlich geworden sind. Im Werk von Stefan Polit hat das zu einer neuen Qualität von Innovation geführt. Entgegen des vorherrschenden Trends, dass KomponistInnen aus dem arabischen Kulturraum nach Europa kommen, ist er den seltenen Weg in die andere Richtung gegangen. Er wurde zum Vermittler mit einer Musik, die die Rationalität des Okzidents um die Spiritualität und Sinnlichkeit des Orients bereichert. Bereits die wenigen ausgewählten Werke zeigen, wie sich dadurch auch die Idee des Zeitgenössischen von Musik wieder verändert hat. Am Mikrofon Gisela Nauck.
Es gibt ja ein Problem, und zwar das ist das Problem der Verwestlichung. Das haben wir im ganzen 20. Jahrhundert gehabt und es hat sehr vieles zerstört in vielen Kulturen. Es hat auch vieles gebracht natürlich, aber gleichzeitig kann die Verwestlichung dann kein Endziel sein. Und das ist das Missverständnis, das wir als Europäer immer wieder haben. Diese Idee, ja, die kommen ja zu uns, weil wir sind fortschrittlicher und dann werden die wie wir. Also die können andere Hautfarben haben, aber sie sollen wie wir sein, sie sollen wie wir sprechen, sie sollen sich zu uns bekennen. Und das ist natürlich falsch, weil jede Kultur hat das Recht, sich vollkommen auf ihre eigene Weise zu entwickeln oder auch auf ihre eigene Weise statisch zu bleiben oder sich im Kreis zu drehen, wie auch immer sie das machen will. Und da ist sehr viel aufzuarbeiten. Was jetzt das Interkulturelle betrifft, da kommt eben dieses Missverständnis. Das heißt ja, dass eigentlich westliche Kultur mit neuen Farben, die man jetzt importiert hat, damit es ein bisschen interessanter wirkt. Und es ist natürlich sehr äußerlich gesehen und vielleicht als Berechtigung für meinen Weg, weil ich ja in Europa geboren bin, das wird erst komplett durch den Europäer, der dann auch in die andere Richtung geht.
Die Orchesterkomposition Peschref hat im Schaffen von Stefan Polit den Stellenwert eines Manifests. Er komponierte sie mit 30 Jahren. Zu Beginn erklang die Introduzione, die als Kernzelle das Material des gesamten Werks präsentiert, gefolgt vom ersten Hauptteil Serhane. Das Kompositionsstudium bei Wolfgang Riem in Karlsruhe hatte er ein Jahr zuvor beendet und mit diesem Werk 2006 den Preis der Saarbrücker Komponistenwerkstatt gewonnen. Es war dies ein Preis für ein Alternativmodell zur westlichen Moderne. Denn Polit war während seiner Studien in Deutschland, in der Schweiz und Frankreich zu der Überzeugung gelangt, dass ihm die von der westlichen Avantgarde bereitgestellten Flügel zum Fliegen nicht mehr taugten. Für die Sünden seiner kompositorischen Väter wollte er nicht abstürzen. Ursprünglich trug das Stück den Titel Ikaros und modelliert musikalisch Zustände des Fliegens, des Schwebens und Abhebens. Die Alternative ist eine Symbiose von Elementen der arabischen und der westeuropäischen Musik, von Sinnlichkeit und Verstand. Als formale Grundlage dient das wichtigste Instrumentalgenre des klassisch-osmanischen Makam-Repertoires, das Peshref, dreiteilig mit den Hauptteilen Hane und den dazwischen geschalteten Reflexionsteilen Mülazime. Auch die Urpolarität des traditionell ein- bzw. zweistimmigen Makam wurde beibehalten. Flöte und Trommel, was meint Melodie und Rhythmus, was wiederum meint Atem und Schlag. Harmonisch und melodisch aber entwickelte Polit sein orchestrales Makam auf der Basis einer neu erdachten, absteigenden Tonskala von 24 Stufen in einem harmonisch raumgreifenden Spiralkonzept.
Es gab bestimmte soziologische als auch anthropologisch interessante Vergleichspunkte zwischen der neuen Musik in Europa und der Gesellschaft, wie wir sie im Kemalismus der Türkei erleben. Wir haben bestimmte Extremismen, die wiederum Gegenextremismen auslösen. Wir haben also diese Polarität zwischen Verwestlichung und dieser Re-Islamisierung, die ich immer als etwas ganz Ähnliches erlebt habe, wie diese radikale Avantgarde oder nennen wir es auch eine Anti-Ästhetik gegenüber einem Neoromantizismus oder sowas Ähnlichem. Und was mich immer interessiert hat, war, diese Polaritäten zu überwinden, den Punkt zu finden, wo ich selbst bin. Also nicht, wo ich durch einen äußerlichen Prozess in eine Art Mahlstrom hineingeworfen werde, sondern wo ich selbst zu Hause bin.
Das 2006 komponierte Orchesterstück formuliert damit auch seinen ethisch-humanistischen Zweifel an den immer radikaler werdenden Konflikten in der Welt. Als Künstler möchte Stefan Polit mit seinen Werken diesen Zustand von Extremismen nicht auch noch sanktionieren, sondern Alternativen anbieten. Hier noch der Schluss von Mülazime 3. Es spielt das Rundfunksinfonieorchester Saarbrücken unter Leitung von Manfred Schreier. Melodisch geräuschhaft gefärbtes Atmen im harmonikalen Raum und Schlag. Stefan Polit, heute 44 Jahre alt, ist Komponist, Orientalist und Vermittler interkultureller Projekte. Er hat die traditionelle arabische, persische und türkische Musik intensiv studiert und spielt das iranische Hackbrett Santur. Er spricht Türkisch, Französisch und Englisch und verfügt über umfassende Kenntnisse in Arabisch wie auch Farsi. Die Erkenntnis, nicht nur künstlerisch einen anderen Weg gehen zu müssen, als ihn die westeuropäische Moderne vorgegeben hat, war das Ergebnis eines gelebten Lernprozesses.
Für mich ist die Musik ein Spiegel dessen, was ich bin. Das ist ein imaginärer Ort, wo wir alle einfach gemeinsam Mensch sind, wo wir gemeinsam sein können, wo wir gemeinsam das hören können und wo ich mich selbst als diese Mischung, als dieses Kind von mehreren Kulturen manifestiere, so wie meine Sicht auf die Welt ist.
Zur Substanz seines Stils wurde die Anverwandlung des Fremden, ohne mit wesentlichen Erkenntnissen der Avantgarde zu brechen. Große Vorbilder waren Olivier Messiaen und Yannis Xenakis.
Aber was mich eben interessiert, ist diese Sehnsüchte unserer Empfindung mit dem Intellektuellen wieder zu versöhnen.
Jenes Selbstverständnis, als Künstler ein Kind mehrerer Kulturen zu sein, prägte das Komponieren von Stefan Polit beinahe von Anfang an, nicht erst seit Peschref. Das spiegelt sich bereits in den Werktiteln. Sein erstes Streichquartett aus dem Jahr 1998 etwa trägt den bulgarischen Titel Porbiti Kamani, inspiriert von dem gleichnamigen Naturdenkmal eines versteinerten Waldes vor der Küste des Schwarzen Meeres. Erste Reisen führten ihn mit 19, 20 Jahren nach Bulgarien. 2002 entstand das Blockflötenquartett Gures, auf Farsi das Wort für Flucht. Da hatte er längst schon begonnen, Arabisch und Persisch zu lernen. 2012, nun in der Türkei lebend, gab er einem Orchesterstück den Titel Tarok, nach dem altägyptischen Kartenspiel zum Wahrsagen, das im 14. Jahrhundert aus der islamischen Welt nach Europa kam. Gures ist eines der ersten Beispiele seines transkulturellen Komponierens, geschrieben mit 26 Jahren in Form einer vierteltönigen, vierstimmigen Fuge für das niederländische Lucky Stardust Quartet. Durch den anfänglichen Marschrhythmus und die schrillen Flötentöne wirkt es ein bisschen wie Janitscharenmusik, beziehungsweise wie eine Satire davon. Den gedanklichen Hintergrund bildet die Geschichte der Eroberung Ägyptens im 6. Jahrhundert vor Christi durch persische Truppen, von denen eine Armee das unrühmliche Schicksal erlitt, von einem Sandsturm besiegt zu werden. Schon als Jugendlicher lernte Stefan Polit neben Bulgarien und Ungarn durch familiäre Kontakte auch den Mittleren und Fernen Osten kennen.
Ich wollte weg einfach. Und es war auch immer so, dass ich nur zur Hälfte eigentlich so diese Homeoffice-Realität oder überhaupt als Akademiker diese offizielle amtliche Identität leben kann. Und die andere Hälfte ist halt doch dieser Entdecker. In der Türkei war das so, ich war in den ganzen 11 Jahren, egal was dort passierte, sind auch schlechte Sachen passiert, aber ich war vollkommen lebendig. Dort, wo etwas Neues zu entdecken ist in der Fremde, dass ich auf eine andere Weise auflebe als hier.
Wegweisend für sein Leben wie auch für sein künstlerisches Schaffen aber wurde eine Entscheidung als junger Mann. Aufgrund brüskierender Erlebnisse als Kind mit der christlich-protestantischen Kirche wandte sich Polit später vom Christentum ab und begann den Islam zu studieren. Seine offizielle Konversion erfolgte mit 24 Jahren in Singapur. Inzwischen hat er diesen Schritt revidiert. Doch die damit verbundene Spiritualität hat sich seinem Denken und Empfinden tief eingeprägt.
Ich habe einen Beweis gebraucht, dass es Gott gibt, und der Koran bietet genau diese Beweise. Ich war wirklich absolut fasziniert. Es hat zu der Lektüre gepasst, die mich damals beschäftigte. Das war Gilles Deleuze zum Beispiel, also der ganze Strukturalismus, und das war eine vollkommen neue, also das war ähnlich wie das Paris meinen Horizont erweitert hat, war plötzlich diese ganze arabische Welt, die hat mich unglaublich durcheinander gerüttelt dann, und ich konnte davon nicht genug haben.
In Paris konnte der 17-Jährige auf Einladung des argentinischen Pianisten Jorge Zuleta für 3 Jahre an der Société Franz Schreger arbeiten und knüpfte erste Kontakte zu anderen Künstlern in der Welt. Kurze Zeit später begann Stefan Polit seine Kompositionsstudien. Zuerst in Saarbrücken, dann in Basel, Lyon und schließlich in Karlsruhe. Maßgebend für das künstlerische Denken wurde auch die anthroposophische Gedankenwelt Rudolf Steiners, vermittelt durch den ebenfalls in Karlsruhe lehrenden charismatischen Musikpädagogen und Komponisten Peter Michael Riem. Und schon während dieser Karlsruher Studienzeit begann er auch Arabisch zu lernen. Eine Sprache, die er 2002 mit 26 Jahren an dem berühmten Sprachinstitut Bourguiba in Tunis vertiefte. Von Tunis aus nahm Polit Kontakt zu Sufi-Orden in verschiedenen Ländern auf. Der Sufismus, der sich auf Grundwerte des Humanismus, auf Mitmenschlichkeit und Menschenliebe bezieht, wurde für seine Auseinandersetzungen mit dem Islam richtungweisend.
Das war plötzlich was anderes. Das war so rein, das war so sauber, das war so abstrakt auch auf eine gewisse Art und gleichzeitig so konkret. Das war alles, eben diese Einheit Allahs, das hat mich vollkommen fasziniert. Und ich hatte das Glück, vor allem in der Türkei, aber auch in anderen Ländern immer wieder mit Geistlichen zu tun zu haben, mit wichtigen Figuren des Sufismus, von denen ich lernen konnte, von denen ich irgendwas Energetisches mitnehmen konnte. Und das ist ein großes Privileg.
In der Türkei besuchte Stefan Polit verschiedene religiöse Orte, unter anderem das berühmte Konya. Der weltberühmte Mystiker und Poet Jalaladdin Muhammad Rumi hatte hier im 13. Jahrhundert den Sufismus begründet. Aber dieses fremde Andere hatte ihn schon vorher fasziniert. Während seines Studiums in Basel 2000 nahm er an den Kursen für klassische nordindische Musik des berühmten Sarod-Virtuosen Kenneth Sagerman teil. In Karlsruhe führte ihn der Schweizer Komponist Klaus Huber in die klassische Musik des Nahen Ostens ein. Und hier studierte er, außer bei Wolfgang Riem, 2 Jahre lang auch bei Sandeep Bhagwati, der ihn motivierte, den eingeschlagenen interkulturellen Weg weiterzugehen. Erst später lernte Polit als ein Instrument der Fremde die iranische Hackbrettzither Santur spielen. Für dieses Instrument gibt es ein großes Repertoire an traditionellen Char-Mesrab-Stücken. Polit spielt hier eines davon aus der Sammlung des zeitgenössischen persischen Komponisten Paramars Paivar.
Thank you.
Die Übersiedlung in die arabische Kultur, in die Türkei aber schien vorherbestimmt.
2001 war ich dann in der Türkei und 2002 bin ich dann als Begleiter mit einer Künstlergruppe, und zwar mit der ehemaligen Frau von meinem früheren Kompositionslehrer Robert Wittinger, die ist eine bekannte Künstlerin, und mit deren Kunstklasse bin ich dann in die Türkei gegangen. Und dort habe ich einen Komponisten kennengelernt, mit dem dann der Kontakt intensiver wurde. Das war Murat Kodale, das ist der Sohn eines sehr berühmten türkischen Komponisten, Nevit Kodale, der eben dort wohnte und dessen letzter Student sozusagen ich dann auch wurde. Das war auch mehr ein Vorwand, um dann in der Türkei studieren zu können. Mit relativ viel Freiheit, 2003 war das. Und auf diese Weise ist einfach das gekommen.
Was gekommen ist, war 2007, ein Jahr nach der Uraufführung von Peschref, Stefan Politz' Übersiedlung in die Türkei. Auf der Basis eines einjährigen Stipendiums des DAAD begann er in Istanbul ein Promotionsstudium am Staatlichen Konservatorium für türkische Musik der Technischen Universität. Später erhielt er dort eine Assistenzprofessur für Komposition und Musiktheorie. Insgesamt lebte Polit 11 Jahre in der Türkei. Zuerst in Istanbul, beziehungsweise auf der größten, der dieser Moloch-Stadt im Marmarischen Meer vorgelagerten Prinzeninseln, Büyükada. Danach floh er quasi nach Urla in die Ägäis an der Westküste, wo er zusammen mit seiner Frau Fadime seine letzten 4 türkischen Jahre verbrachte. Denn in Istanbul war er zwischen die ideologischen Fronten von Orient und Okzident geraten, was selbst in intellektuellen Kreisen mit einem zunehmenden Hass auf den Westen einherging. 2014 erfolgte, ohne einen sachlichen Grund, seine fristlose Kündigung. Von Urla aus klagte er zwar noch gerichtlich gegen diese Entlassung und gewann 2018 den Prozess, in der Türkei aber konnte er nicht länger leben und kehrte 2018 nach Deutschland zurück. Vor allem in diesen 11 Jahren reifte das, was Stefan Polit als die Erforschung des Sinns in der Musik bezeichnet.
Die Logik, die ich suche, die ist immer aus den Tonbeziehungen heraus abgehört. Das Grundgerüst ist das, was ich als Hörer, als emotional eingebundener Hörer eben in der Musik erleben kann. Das sind Spannungen, das sind Spannungsabläufe und Auflösungsprozesse. Also jeder einzelne Ton musste sein Gewicht haben, musste seine Bedeutung haben, warum er auftrat. Man muss eben versuchen, diese Details nicht zu übersehen und doch in diesem Fluss zu bleiben. Für mich ist zum Beispiel sehr wichtig, dass ich ähnlich wie ein Schriftsteller, der klare Sätze formen will, dass ich aussagekräftige melodische Strukturen schaffe. Dass ich nicht einfach eine Struktur an sich mache, sondern dass ich Figuren habe, die jemand auch verstehen kann. Weil diese Figuren sind einfach wichtig, um den Verlauf der Komposition zu verstehen. Ansonsten sitze ich eben dann doch wieder nur da und sehe, wie ein Objekt sich vor mir abspielt, aber ich bin nicht involviert. Aber ich möchte, dass die Hörerschaft involviert wird.
Dieses Involviertsein spürt man sehr deutlich bei der Komposition Sobran, ausgelöst durch die Intensität der Töne, die zu Klangereignissen werden, durch die Spannung, in die sie zueinander geraten und den klanglich insistierenden Ausdruck. Sobran ist ein Kunstwort und meint zweimal Geduld und ist für Klarinette, Viola, Harfe und Vibraphon komponiert. Stefan Polit schrieb das Stück 2008 für das Berliner Ensemble Adapter, das er für ein kulturelles Austauschprojekt ins Istanbuler Konservatorium eingeladen hatte. Musik. der Suche nach der eigenen künstlerischen Identität wurde für Stefan Polit die Mikrotonalität zu einem wichtigen Werkzeug. Aber erst die traditionelle arabische Musik zeigte ihm, dass diese viel mehr sein kann als eine Kompositionstechnik. Mikrotonale Tonsysteme können für jene Beweglichkeit, Sinnlichkeit und Transzendenz von Klang sorgen, die der europäischen Avantgarde trotz mannigfacher Klangerweiterungen oft fremd sind. Durch die Entwicklung einer neuen Harmonik sollte Musik die Menschen wieder in ihrem Innersten berühren können. Dafür bezog sich Polit auf die Theorien des in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wirkenden Kunst- und Musiktheoretikers Hans Kaiser. Sein Ziel war es, das von diesem entwickelte ganzheitliche harmonikale Weltbild auf der Basis von Tonzahlen und akustischen Gesetzmäßigkeiten zu erneuern.
Dass man die Harmonik, also die Komplexität von Harmonik im Sinne von Primzahlen beschreibt. Was wir als diese schöne tonale Musik beschreiben, was in die Romantik, in die Spätromantik geht, das geht bis zur Primzahl 5. Und da, wo es aufbricht, häufig sind das so Kommasituationen. Bei Wagner, da gibt es unglaublich spannende mikrotonale Situationen, Paradoxalharmonie, wo diese Dinge schon aufbrechen. Ob das jetzt ein historischer Weg ist, in den die Musik hätte gehen sollen, das ist die Frage. Auf jeden Fall ist hier eine Grenze, eine Bresche ist da eingeschlagen, die als Möglichkeit erst in unserer Zeit wieder verfolgt wird. Nach diesem ganzen 20. Jahrhundert, nach allem, was da ideologisch auch notwendig war sicherlich, was an Neuerungen geschehen ist, plötzlich haben wir diese Freiheit, wieder auf die Harmonik zu schauen und eben was Neues daraus zu machen.
Etwas Neues bedeutete, die Harmonik aus einer Harmonieseligkeit zu befreien.
Für mich steht die Dissonanz im Mittelpunkt. Es ist so wie bei den alten Vokalpolyphonikern. Mich interessiert die Auflösung der Dissonanz. Dafür brauche ich natürlich auch ein Verständnis der Konsonanz. Ohne die komme ich da nicht hin. Wenn ich von Anfang an einfach sage, anything goes, dann bin ich im luftleeren Raum. Und das will ich nicht. Ich möchte diese Beweglichkeit.
Großen Einfluss auf diese Forschungen im Bereich der Harmonik mit dem Handwerkzeug der Mikrotonalität hatte die Zusammenarbeit mit dem in Frankreich geborenen und aufgewachsenen Kanunspieler Julien Bernard Jalaleddin Weiss. Bis zu dessen Tod 2015 war er einer der führenden Interpreten der Makam-Musik im Nahen Osten. Ende der 1970er Jahre hatte sich Weiss im Alter von 17 Jahren auf eine lebenslange Reise durch den Orient gemacht, hatte bei deren Meistern das Ud- und Kanunspiel gelernt und wurde zu einem ihrer angesehensten Musiker. Stefan Polit kannte dessen Arbeit schon lange, besonders das von Weiss 1983 in Aleppo gegründete, weltberühmte Al-Kindi-Ensemble. 2009 lernte er ihn in Istanbul persönlich kennen.
Wir waren dann da bei Julien in seinem Atelier am Galataturm und haben dazu Abend gegessen und der war ziemlich arrogant. Und ich habe dann an dem Abend mich entschlossen, dass ich über sein Tonsystem, weil das hat er uns dann gezeigt, dass ich darüber meine Doktorarbeit schreibe. Wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre eigentlich von Julien Jalaleddin Weiss nichts mehr übrig jetzt. Also es wäre alles weg.
Denn dessen Lebenswerk, die Kanuninstrumente in verschiedenen Stimmungen, zahlreiche Aufnahmen historischer arabischer Musik und vor allem deren Transkriptionen, sind in den Wirren des syrischen Krieges, er lebte in Aleppo, zerstört oder in alle Winde zerstreut worden. Allein durch diese Dissertation blieb das intellektuelle Erbe des 2015 gestorbenen Julien Bernard Weiss für die Nachwelt erhalten.
Sein Verhältnis zu den Tonhöhen, diese Präzision, das war für ihn wie eine Religion. Das hat in meinem Verhältnis zur Stimmung und auch zur rein praktischen Organisation von Mikrotonalität hat es den entscheidenden Schritt dann noch dazu gebracht, dass man einfach sagt, das sind Vierteltöne oder sowas, gab es für ihn nicht. Es gab verschiedene Vierteltöne, es gab den arabischen Viertelton, es gibt den türkischen Viertelton, ist ja eigentlich, es gibt keinen türkischen Viertelton, das sind Kommas. Dazwischen gibt es aber verschiedene andere Abstufungen. Es gab zum Beispiel einen sehr hohen Viertelton in der Tradition von Aleppo. Und seine Musik war tatsächlich eines der letzten Stücke von dieser wirklich wichtigen Tradition aus Aleppo. Ich habe natürlich seine spezielle Notation, ich habe das nie so verwendet, weil das ist eine Notation, die ist ganz klar für einstimmige arabische Musik gedacht. Also die funktioniert einfach nicht in westlicher Musik, also nicht in polyphoner Musik. Durch ihn aber überhaupt sehr viele Dinge erst gelernt, auch wie man diese Rationen, wie man dann diese Intervalle beschreibt und wie man sie zusammenrechnen kann. Und das hat natürlich meine Arbeit enorm geprägt.
Bei diesem intellektuellen Vermächtnis in Form einer wissenschaftlichen Arbeit blieb es nicht. Auf Anfrage des interkulturellen Neophon-Ensembles, gegründet 2012 in Rostock mit Sitz inzwischen in Berlin, komponierte Stefan Poli 2016 das Tombeau de Julien Bernard, ein Auftrag für das Berliner Konzert des Ensembles Aleppo Dialog, 1001 Töne aus der Zukunft. Für sein neues Werk hatte Poli eines der letzten, noch erhaltenen Instrumente von Julien Weiss, das Aleppo-Kanun, nach Deutschland bringen lassen. Aufgrund von Differenzen mit dem Interpreten kam es in seinem Stück dann zwar nicht zum Einsatz, befindet sich jetzt aber im Besitz des Neophon-Ensembles in Sicherheit.
Tombeau, das war schon sehr konkret gedacht. Es ist wie eine Art Prozess des Zerfallens, der mit bestimmten Motiven geschieht, die ich in dem Stück tatsächlich aus Kompositionen von Julien Weiss zitiere, natürlich wirklich als sehr kleine Motive. Und die werden dann auch durchgeführt, könnte man sagen, und weiterentwickelt und neu kombiniert. Und das ist dann doch wie so eine DNA oder so Erbgut, das sich wieder in was Neues verwandelt. Also das heißt, aus dem Toten was Neues wächst. Ich habe damals schon geglaubt, dass die Arbeit von Julien Weiss eine große Zukunft hat, auch wenn sie vielleicht zurzeit so gut wie vergessen ist und gerade in der türkisch-arabischen Welt kaum noch beachtet wird, dass sie doch irgendwie wieder heraussprießen und wieder eben diese Beachtung finden wird.
Hier der Anfang dieses Tombeau, eher eine Musik des Eingedenkens statt eine Trauermusik. Zwei Zitate aus der surrealistischen Meisternovelle »Die blinde Eule« des berühmten iranischen Dichters Sadek Hidayat rahmen es ein. Quasi als Titel über dem Partiturvorwort stehen die Sätze, in Farsi und Englisch. Ich hatte aufgehört mit all diesem Opium und diesem Wein. Plötzlich fiel mir die eingebaute Nische unter der Decke auf. Und am Ende der Partitur notiert Polit jenen Vers, der bei Hidayat, seinem zwischen Leben und Tod stehenden Protagonisten, immer wieder von der Straße, aus der Welt also, in seine Kammer herüberweht, gesungen von betrunkenen Söldnern. Kommt, lasst uns trinken, trinken den Wein aus Rai. Wenn wir ihn jetzt nicht trinken, wann trinken wir ihn dann? Es spielt das Neophon-Ensemble. Großen Einfluss auf die Entwicklung eines eigenen Stimmungssystems Inspiriert von der arabischen Makam-Musik hatte für Stefan Polit außerdem die von Wolfgang von Schweinitz und Marc Sabat entwickelte Extended Helmholtz-Ehles Notation. Wichtig wurde für ihn aber nicht deren reine Stimmung an sich, sondern diese diente ihm als Orientierung, um zu einer neuen Beweglichkeit der Töne zu gelangen.
Jahrelang hatte ich versucht zu verstehen, was diese sogenannten ekmelischen Töne im Obertonspektrum, vor allem der siebte Oberton und der elfte Oberton, die in der traditionellen Tonalmusik eben nicht da sind, was die bedeuten, was die darstellen. Also in einem eher, sagen wir mal, human-kollektiven Sinne. Also nicht, was ich jetzt da fantastisch herauslese, sondern wirklich, was die selbst als Bedeutung mit sich tragen. Die Quinte und die Terz haben auch Bedeutungen, die heute jeder verstehen kann. Also emotional, empfindungstechnisch. Diese Dimensionen, die aufschließen, das sind ja neue Dimensionen. Das sind neue Empfindungsdimensionen. Ich empfinde zum Beispiel die sieben als etwas, man könnte es religiös nennen, das ist eine grobe Vereinfachung. Die Elf ist ganz im Gegenteil eine Art von Öffnung in eine neue Freiheit. Und das sind emotionale Qualitäten, die der heutige Mensch in sehr begrenztem Maße verinnerlicht. Es entstehen neue Wege. Musiktheoretisch kann man das gut darstellen. Es sind plötzlich neue Vektoren da, die in andere Richtungen führen. Dadurch entsteht natürlich ein anderes Netzwerk von Beziehungen. Das ist eine Art höhere Emotionalität. Das ist nicht diese alte Emotionalität.
Mit einer neuen Harmonik und Satztechnik eine Musik finden, die die Menschen emotional wieder berührt. Mit einer Musik aber, die auf der Höhe der Zeit ist. Dafür musste Stefan Polit die Welt der westlichen Avantgarde verlassen, ohne ihren ästhetischen Anspruch der Innovation aufzugeben. Im arabischen Kulturraum fand er in der Musik, im Leben und in der Mythologie Ansatzpunkte, nicht zuletzt in der griechischen Mythologie, um die von ihm angestrebte Symbiose aus Verstand und Sinnlichkeit komponieren zu können. In einer seiner letzten Kompositionen hat er seinen latenten künstlerischen Konflikt musikalisch manifestiert. In vier Etüden für Klavier. Deren Komposition begann er 2018 noch im türkischen Urla, auch unter dem Eindruck, das Land und vor allem die Landschaften der geliebten Ägäis verlassen zu müssen. Den künstlerisch gesuchten Konflikt aber bildet bei einem mikrotonalen Komponieren die Wahl des Instruments. So hat die erste Etüde nicht zufällig den Namen Luzifer.
Weil die Töne einfach durch dieses Zwölftonraster alles festgelegt. Es ist vorgegeben und ich habe das Klavier deswegen immer auch als Feind empfunden. So sehr, wie ich davon fasziniert bin und so sehr, wie ich auch den Klang sehr gerne mag. Weil durch diese Festlegung auf diese 12 Töne in der Instrumentalpraxis, in unserer neuen Musik, ganz allgemein in unserem gesamten Verhältnis zur Realität und zur Bedeutung von Tönen, etwas zerstört wurde. Und zwar einfach dadurch, dass diese Stimmung immer weiter festgehalten wird.
Das Thema der Etüden ist die Auflösung dieses Festhaltens. Der Titel Luzifer symbolisiert dabei die Tragweite des Konflikts. In der römischen Mythologie ist er der Lichtträger und in der griechischen Mythologie der Name für den Morgenstern, den Planeten Venus. Erst im Christentum wird Luzifer der Widersacher gegen Gott. Und in der Anthroposophie Rudolf Steiners wird er das Mondwesen mit menschlichem Kopf, also mit Verstand, an dem statt des Leibes ein Wirbelsäulenskelett hängt. Das Problem der wohltemperierten Fixiertheit löst Polit in Luzifer strukturell, durch eine Polyphonie von quasi zielloser Melodik und starren, tiefen Haltepunkten, also den Wechsel von rasender Bewegung und Stillstand, sowie durch eine stark fluktuierende Dynamik auf engstem Raum. Von den noch nicht uraufgeführten Etüden hat der türkische Pianist David Esra die erste, eben Luzifer, für diese Sendung vorproduziert.
Mich beeinflusst seit einigen Jahren immer mehr die Art, wie menschliche Erfahrung in der Mythologie konzentriert dargestellt wird. Nehmen wir zum Beispiel den Riesen Polyphem, dem vom Odysseus das Stirnauge ausgestochen wird. Diese Figur steht eigentlich für einen Typ Existenz, die noch lediglich in der geistigen Welt ist, also lediglich dort hineinschaut und eigentlich dem gegenüber, was quasi zu ihren Füßen geschieht, blind erscheint. Unsere Situation heute ist ganz ähnlich, allerdings stecken wir mit dem Kopf nicht in den Sphären, sondern wir haben uns in eine Art digitale Transzendenz eingegraben. Um jetzt den Sinn für die Konsequenzen unseres Handelns wieder zu entwickeln, berufe ich mich auf die einzige exakte Analogie, die wir zwischen unserem subjektiven Empfinden und dem physischen Universum haben, nämlich die Beziehung zwischen musikalischen Intervallen und ihrer akustischen Schwingung, also zwischen Ton und Zahl, mit der die Wissenschaft einst in der Antike begonnen hat.
Mit Verstand und Sinnlichkeit. Stefan Politz, transkulturelles Komponieren. Im Atelier Neuer Musik hörten Sie einen Beitrag von Gisela Nauck. Nach der Ausstrahlung kann die Sendung noch 7 Tage lang in der Mediathek des Deutschlandfunks gehört werden.